Es ist manchmal das Problem mit Deutschland, dass sie wollen unbedingt, dass die Juden über Juden schreiben oder über Katze oder solche Dinge. Und das will ich unbedingt nicht. Ich bin total frei, über Nachos zu schreiben oder Fußball in Argentinien oder irgendwas.
Die Sucht zu sehen. Der Griesebach-Podcast. Irgendwann hatte man sich das doch genau so vorgestellt mit dem Europäersein. In England und Belgien studieren, in den Nullerjahren nach Berlin ziehen und dort mit den lustigen Vögeln abhängen, die die ganze Nacht ausgehen, Minimieten zahlen und sich dafür als Künstler bezeichnen lassen. Ein Drehbuch schreiben, dafür den Deutschen Filmpreis gewinnen, weiter nach Paris ziehen, einen Bestseller schreiben, einen der wichtigsten französischen Literaturpreise gewinnen, Macron kennenlernen, mit Mick Jagger zum Fußball gehen und schließlich weiter nach Rom ziehen. Während die meisten von uns diese Bucketlist Punkt für Punkt beerdigt haben, hat der gebürtige Straßburger Olivier Guess sie durchgezogen. Als Autor befasst er sich damit, wie die Deutsche mit der jüdischen Geschichte verwoben ist. Für sein Drehbuch Der Staat gegen Fritz Bauer hat er den Deutschen Filmpreis gewonnen. Für sein Buch Das Verschwinden des Josef Mengele wird er gefeiert. Jetzt ist sein neuer Roman Koskas und die Wirren der Liebe in Deutschland erschienen. Wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, der Autor Olivier Guess. Du hast ein Buch über den KZ-Arzt Josef Mengele geschrieben. In Deutschland war das ein Bestseller, in Frankreich war das sogar ein Superbestseller. Denkst du, dass so ein Buch über einen deutschen Superschurken in diesen beiden Ländern auf unterschiedliche Arten gelesen wird?
Wahrscheinlich, ja. Das Buch wurde in fast 30 Sprachen übersetzt. Der Ruf von Mengele existiert in der ganzen Welt, das ist sicher. In Frankreich, das Buch wurde in 17 veröffentlicht und in eine sehr besondere Atmosphäre. Ich meine, 15 und 16 waren wahrscheinlich die schrecklichsten Jahre der Geschichte Frankreichs seit dem Krieg. Mit Charlie Hebdo, mit dem Bataclan, mit Nizza. Es gab eine Angstatmosphäre und die Leute hatten Interesse über eine sehr dunkle Figur wie Mengele. Und natürlich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, obwohl das Mengele-Buch ist nicht ein Buch über den Zweiten Weltkrieg, aber über die Nachkriegszeit in Südamerika und Europa. Aber es bleibt ein riesiger Rätsel für viele Leute. Viele Leute haben sehr viel Interesse für diese Geschichte. Das ist für Frankreich. Deutschland, schwer zu sagen. Ich glaube, nicht so viele Leute wussten, was ist wirklich mit Mengele in Südamerika passiert. Es gibt sehr viele Mythos über Mengele in Südamerika. Es gibt Filme, es gibt Romane, es gibt diese Film mit The Boys from Brazil, mit Gregory Peck zum Beispiel. So, es gab sehr viele Mythos über Mengele. Und vielleicht waren die Leute sehr neugierig über die wahre Geschichte, aber diese wahre Geschichte als ein Roman geschrieben. Aber es ist schwer zu sagen, warum die Leute hatten so viel Interesse plötzlich für ein Buch über Mengele in Südamerika.
Du bist für dieses Buch mit dem Prix Renaudot ausgezeichnet worden, einem der höchsten französischen Literaturpreise. Vor dir haben ihn SchriftstellerInnen wie Annie Ernaux, Virginie Despentes, Eric Bouillard oder Leila Slimani erhalten. War die Auszeichnung eine große Überraschung für dich?
Das ist immer eine Überraschung. Es ist immer eine Überraschung. Es ist ein großer Wettbewerb in Frankreich für diesen Preis im Herbst jedes Jahr. Das ist wirklich wie eine. Die Leute, die Schriftsteller rennen für solche Preise in Frankreich. Es ist sehr lang, es dauert 3 Monate. Der Schriftsteller kann absolut nichts machen, nur warten. Es ist zu spät, etwas zu machen. Das Buch ist veröffentlicht. Und man muss nur extrem Geduld sein. Aber dann, ja, es war eine sehr, sehr schöne Überraschung.
Wie hast du die Verleihung empfunden? Die findet traditionell in einem Pariser Restaurant statt, gell?
Ja, genau, das ist dieser sehr berühmte Restaurant de Rouen, im zweiten Arrondissement. Es ist der erste Montag im November, wo der Prix Goncourt oder Prix Renaudot zusammen entschieden sind. Und es gibt 10 Leute, die für Goncourt, 10 andere Leute für Renaudot, also den ganzen Morgen, und sie entscheiden. Und du musst immer noch warten, nach 3 Monaten. Und dann, wenn du ankommst, gibt es, keine Ahnung, 100 von Journalisten, sie erwarten die zwei Autoren und die Fernseher sind da. Es ist diese zwei Preise, Goncourt und Renaissance, ist sehr, sehr besonders in Frankreich.
Was hat sich seitdem für dich verändert? Bist du Emmanuel Macron vorgestellt worden oder fühlst du dich jetzt als Teil der etablierten Pariser Literaturszene mehr als zuvor?
Ich habe Macron getroffen. Wir sind zusammen nach Russland gefahren für die WM. Ich habe sehr viel über Fußball geschrieben und Le Monde hat er mir in Russland für 6 Wochen geschickt während der WM. Und einmal bin ich zurück nach Frankreich. Das war vor der Halbfinale gegen Belgien. Und einen Tag danach, ich habe ein Telefonat bekommen. Und das war der Élysée-Palast. Und so, ich bin wieder nach Russland mit Macron und ein paar Leute, 5, 6 Leute, in seiner République Française Flugzeug nach Russland. Und das hat von Élysée bis zum Stadion in St. Petersburg, das hat wahrscheinlich 3 und ein paar Minuten gedauert. Das war fantastisch. Es war wie ein Taxi im Himmel. Das war lustig und in dieser, das ist für die VVIP und dann triffst du die VVIP der Welt. So am Halbzeit habe ich mit Viktor Orban gesprochen, als ob wir Freunde seit 20 Jahren waren, weil er denkt, du bist wirklich ein VVIP. Deshalb gibt es keine Frage, wer bist du, warum sprichst du mit mir? Und ich habe auch zum Beispiel mit Mick Jagger der Halbzeit gesprochen. Das ist, solche Leute kann man in VVIP für die FIFA treffen. So, das hat wahrscheinlich, es hat auch mit dem Preis zu tun. Der Preis hat sehr geholfen. Ich meine, Frankreich, obwohl es ist das Land der Revolution, Frankreich bleibt eine Aristokratie-Stadt, Gesellschaft. Wenn man wirklich etwas schaffen in Frankreich, man muss von dieser Aristokratie, alle Aristokratie, teilnehmen. Und in Literatur ja natürlich, ein solcher Preis hilft, diese Aristokratie zu erreichen. Dann hast du sehr viele Türen, die plötzlich geöffnet sind. Aber ich bin wirklich kein guter Pariser. Ich bin sehr, sehr viel mit dem Buch gereist. Viel in Europa. Ich war auch in Japan, in China, in Südamerika, Peru, Chile, Brasilien, Uruguay, Brasilien und so weiter und so weiter. So, das war für mich wie ein sehr, sehr großer Reisepass, dieser Preis. Und ich bin wirklich kein guter Pariser, weil seit nicht lange lebe ich in Rom jetzt. Das ist ganz anders. Ich wollte unbedingt Paris verlassen.
Geboren wurdest du ja in Straßburg, einer Stadt im Osten Frankreichs, die einerseits gar nicht besonders groß ist, andererseits der Sitz der wichtigsten europäischen Einrichtungen wie dem Europaparlament, dem Europarat und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Als Hauptstadt Europas, so versteht sich Straßburg selber. Welche Rolle hat das für dein Selbstverständnis gespielt?
Es hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Straßburg hat wegen ihrer Geschichte 3 Kulturen. Elsässische, Französische, Deutsche. Das ist immer da. Das ist immer präsent. Ich hatte noch 2 andere Kulturen. Mein Vater ist ein Jude aus Tunesien, so ich hatte diese nicht wirklich nordafrikanische, aber eine Mittelmeer- oder Südmittelmeer-Kultur und meine Mutter ist mehr Mitteleuropa. So, alle zusammen in Straßburg, es hat eine riesige Rolle gespielt. Deshalb wahrscheinlich bin ich ein Deluxe-Zigeuner geworden, immer mit viel zu reisen. Und was war extrem wichtig auch, dass ich in der 80er Jahre groß geworden bin. Und die 80er Jahre sind wahrscheinlich die beste Jahre, die europäische Konstruktion. Denn ich meine, nur die Idee, dass Deutschland 2 Kilometer fern von Straßburg war, das war meine Umgebung. Ein anderes Beispiel ist Mailand, Italien. Italien hat immer eine sehr wichtige Rolle für mich gespielt und Mailand ist so nah von Straßburg wie Paris. Und als ein Kind, ich bin öfter nach Mailand oder nach Norditalien als nach Paris oder Normandie. Ich war nie in Normandie als ein Kind oder in Bretagne. So, ich bin eine komische Franzose. Ich bin mehr Europäer wahrscheinlich als Franzosen. Und für mich ist es keine Kontradiktion zwischen Europäer zu sein und Franzosen oder Deutscher oder. Aber das ist wirklich meine Identität. Eine große Mischung von sehr verschiedenen Dingen. Und es ist keine Überraschung, dass diese Identität in Straßburg geboren ist.
Seit wann ist deine Familie in Straßburg?
Es gibt zwei sehr verschiedene Teile. Mein Vater ist aus Tunesien in 63 in Straßburg gekommen. Er war 19, so war ein klassischer Emigrant und er ist nach Ostfrankreich gegangen, weil er hatte einen Bruder, der seinen Militärservice im Ostfrankreich gemacht hat. Meine Mutter ist in Straßburg geboren nach dem Krieg in 47 und ihre Eltern waren nicht aus Straßburg. Ich hatte einen Großvater, der in Südwestdeutschland geboren ist, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und seine Eltern kamen aus Böhmen, aber sie sprachen nur Deutsch. Sie waren echte Zigeuner, diese Leute. Mein Großvater hatte, ich glaube, 7 oder 8 Brüder und Schwestern und sind jeder in eine andere Stadt geboren. Und meine Großmutter kommt aus Thionville, das ist nicht weit von Metz, das ist Lothringen. Und das war noch an der deutsche Kaiserzeit. Und ihre Familie war ein Teil mindestens, die Mutter war auch aus Rheinland. So ist eine große Mischung zwischen Mitteleuropa und Nordafrika. Ist relativ selten.
Ein bisschen wie Philip Roth. Und eine Prise Woody Allen. So hat die Kritik die Stimmung deines neuen Romans Koskas und die Wirren der Liebe beschrieben. Fühlst du dich zwischen denen wohl? Magst du diese Zuschreibung?
Ich wäre sehr stolz, wenn die Leute wirklich denken, oh, das ist wie Woody Allen oder wie Philip Roth. Ich denke, für eine junge jüdische Schriftsteller, diese Meister, Philip Roth, Woody Allen, Saul Bellow, nur die drei größten zu nennen, sind so groß, dass wenn wir in den Literaturfeld ankommen, es ist wie ein Hommage. Aber es gibt nationale Variationen. In Deutschland gibt es Maxim Biller zum Beispiel. In Italien gibt es Alessandro Piperno. In Frankreich habe ich probiert auch. Und sie haben etwas geschafft. Und ich meine, was ist interessant, dann natürlich haben sie ganz andere Dinge gemacht, aber ihre ersten Werke sind ja in diese Richtung, wurde in diese Richtung geschrieben. Ich meine, als ein jüdischer Kind in einer traditionellen Familie sind wir erzogen, wahrscheinlich wie gute Sozialisten in der DDR waren. Ich erkläre mich. Es gibt Role Model. Der Bauer ist ein guter Bauer, der Arbeiter arbeitet in seiner Firma, der Lehrer lehrt an der Schüler. Alles ist perfekt, es ist ein Idealbild der Menschen und der Welt. In einer traditionell jüdischen Familie ist es auch so. Die Eltern oder die ganze Umgebung baut wie eine Mythologie des Lebens. Und dann plötzlich entdeckt man die Realität der Welt. Und es ist ein riesiger Schock. Und es ist, was Saul Bellow oder Woody Allen oder Philip Roth in ihre ersten Bücher beschreiben. Diese Betreffung zwischen der Realität und ihrer Welt, unserer Welt. Und ich glaube, eine zweite Generation von Juden, wir sind viel jünger, wir haben auch diesen Schock erlebt. Und man beschreibt in seinem Weg, in seiner Welt, diesen Schock, diese Betreffung. Aber dann sind wir frei, etwas anders zu machen oder in diese Richtung zu bleiben. Ich habe für jetzt, aber ich glaube für die nächsten Jahre auch, die Entscheidung genommen, ganz andere Dinge, nicht in diese Richtung zu bleiben, aber viel, viel andere Themen und Länder und Leute darüber zu schreiben. Aber, ja.
Du meinst nicht bei dieser Perspektive zu bleiben oder wie meinst du das?
Ich bin viel mehr als diese jüdische Familie. Ich bin ein Europäer, ich bin ein Kosmopolit. Ich habe sehr verschiedene Kulturen, ich habe sehr viele Dinge erlebt. Und die meisten dieser Dinge, ich mindestens in den letzten 20 Jahren, hatten nicht mit Judentum zu tun. Es ist manchmal das Problem mit Deutschland, dass sie wollen unbedingt, dass die Juden über Juden schreiben oder über Katze oder über solche Dinge. Und das will ich unbedingt nicht. Ich bin total frei, über Nachos zu schreiben oder Fußball in Argentinien oder irgendwas. Und das war immer ein bisschen mein Gefühl. ich lebe nicht mehr in Deutschland, aber ich bin oft da und ich arbeite sehr gerne mit deutschen Leuten. Aber ich bin frei. Ich will nicht das gebrauchte Jude sein in Deutschland oder irgendwo. Das ist extrem wichtig für mich, meine Freiheit zu verhalten, und ich repräsentiere niemand, nur myself. Das ist schon genug. Das ist schon schwer.
Der Held deines Buches, Koskas und die Wirren der Liebe, also Jacques Koskas, ist Journalist, mit 30er und kann mit den Erwartungen und religiösen Traditionen seiner jüdischen Familie nicht viel anfangen. In der Synagoge schläft er ein, statt Geschichten für seine Zeitung zu liefern, tummelt er sich in allen möglichen Betten. Mhm. Und man könnte sagen, er ist ein Taugenichts. Du hast gesagt, du habest der Figur des Jacques Koskas viel von deiner Biografie geborgt. Mhm. Da er ja aber nun ein schwacher, verantwortungsloser, wenn auch charismatischer Frauenheld ist, möchte man natürlich wissen, was genau hast du ihm denn geborgt?
Ich bin nicht Koskas, Gott sei Dank. Aber ich habe sehr viel von meinen Erfahrungen genützt. Ich meine, ich bin immer sehr viel gereist, vor allem als Journalist in den Nulljahren. Dann, als ich in Berlin gekommen bin, ab 2005 bis 2010. Und Koskas war immer ein bisschen wie mein Doppelgänger, mein Alter Ego. Er war immer da, aber er hatte sein eigenes Leben. Aber ich habe viel von wo ich lebte, was ich gegessen habe, die Leute, die ich getroffen habe und so weiter, um die Geschichte von Koskas zu bauen. Aber seine Geschichte und meine Geschichte sind ganz anders. Gott sei Dank, sonst wäre ich nicht da zum Beispiel.
Koskas folgt seiner erotischen Berufung, so jedenfalls nennt er es. Ist Sex aber eigentlich seine Traumabewältigung oder ist es etwas viel Banaleres?
Ich glaube, für Koskas, niemand hat mir diese Frage gestellt. Ich bedanke dir, Rebecca. Ich glaube, am Ende des Buches, es gibt ein Zitat von Bukowski, Love's made me forget. Und ich glaube, für Koskas, fast das ganze Buch ist Sex made me forget. Irgendwie. Koskas ist sehr faul. Koskas ist, ja, denkt am meisten an Frauen, das stimmt. Aber er ist auch ein sehr melancholischer Kerl. Er sucht etwas, die seit sehr lange verschwunden ist. Diese Idee von Europa, diese Idee von Kosmopolitismus, diese Idee von Freiheit. Aber es ist ein bisschen schwach, solche Dinge wirklich zu finden. Obwohl, es ist wahrscheinlich unmöglich heute, diese Dinge in Europa zu finden. Schon an der Zeit, in der Nulljahre, weil der Roman beschreibt die Nulljahre. Und ja, Sex ist, Sex made him forget. Es hat nicht geklappt, aber das war das Ziel, genau.
Koskas landet auf seiner Sinnsuche in Berlin. In der Stadt herrscht die Aufbruchstimmung der Nullerjahre und Koskas meint endlich zu wissen, wo er hingehört. Auch du hast hier gelebt, hier in Berlin. Mit welchen Gefühlen, das wirst du noch wissen, bist du hierher gekommen? Oder kanntest du die Stadt schon?
Ja, Berlin, ich habe mich ein Geschenk gemacht. Okay, du willst nach Berlin gehen? Geh nach Berlin, mach etwas. Und viele Leute traumen, oh, ich würde sehr gerne nach New York umziehen oder nach Berlin oder irgendwo. Aber es gibt relativ selten Leute, die es machen. So die ersten 3 Monate, ich bin im Oktober 5 gekommen. Und es war diese fantastische Herbst in Berlin. Es ist ein bisschen wie heute, wir sind fast Ende September. Es gibt dieses Licht, eine besondere Stimmung. Für mich, das wird die Stimmung von Berlin bleiben. Das ist meine erste Impression von Berlin. Und für 3 Monate war ich auf meinem Balkon jeden Abend. Und es gab eine lutherianische Kirche dagegen. Und jeden Abend habe ich diese Kirche angeguckt und ich habe gedacht, okay, du bist wirklich in Berlin. Oder Erste Post mit der Berliner Anschrift. Das war etwas. Und was ist interessant, dass ich erlebe dieselbe Gefühl jetzt mit Rom. Es ist noch ein anderes Geschenk, es ist ganz anders. Aber mein erster Post in Rom war wie ein Schock. Weil es war kein Scherz. Okay, du bist wirklich in Rom jetzt. Das ist ein anderes Leben. Und Berlin war so. Ja, die Stimmung war schon, ich habe diese Freiheit gefühlt in Berlin, obwohl Berlin ist keine einfache Stadt. Heute keine Ahnung, oder ich bin zu selten hier oder zu wenig, aber die meisten der Leute waren allein. Es gab keine Familie in der Zeit. Die meisten der Leute sind aus Ausland oder aus verschiedenen großen Städten oder kleinen Städten in Deutschland und wir waren alle allein. Ich erinnere mich, dass Sonntag im Winter war sehr grau. Und man konnte wirklich diese Einzigkeit von Leuten fühlen. Es gab natürlich sehr, sehr verschiedene Gefühle, aber durchgehend, das war eine fantastische Erfahrung.
In welches Milieu hat es dich damals gezogen?
Oh, am Anfang, alles war ein Zufall. Ich meine, ich kannte absolut niemanden in Berlin. Ich bin mit einer französischen Frau nach Berlin umgezogen. Es hat nicht lange gedauert. Aber am Anfang haben wir nur Leute zufällig getroffen. Aber ein paar dieser Leute, die ich getroffen habe, sind immer noch meine sehr, sehr enge Freunde. Das war ein guter Zufall. Ich erinnere mich zum Beispiel, das erste Ding, ich in Berlin gemacht habe, ich bin in Institut Français gegangen, einen Literaturabend, Leute zu treffen. Solche Dinge, wenn du in eine Stadt, wo du niemanden kennst, probierst du Dinge, Leute zu treffen. Es gab schon sehr viele Franzosen in Berlin, viele Künstler oder Leute, die haben gesagt, dass sie Künstler waren, obwohl sie vor allem faul waren an der Zeit, weil es war extrem billig in Berlin zu leben. Das war extrem interessant. Von einer teuren Stadt wie Paris und plötzlich kannst du mit 1000 Euro relativ gut leben an der Zeit in Berlin.
Ausgerechnet jetzt, da du in Paris ein Literaturstar geworden bist, ziehst du weiter nach Rom. Warum?
Der Geist der Freiheit in Paris ist tot für sehr verschiedene Dinge. Es ist zu teuer geworden. Und was ist interessant, es ist eine sozialistische Stadt seit 20 Jahren. Und Paris hat fast alle Leute weggeschmissen. Die Arme, die Alte, die Fette. Es ist wirklich es hat fast mit Eugenismus zu tun. Es ist sehr komisch, diese Stadt. Und es ist extrem kompliziert, dort zu leben. Sie haben alles gemacht, damit das Leben wirklich kompliziert ist. Es bleibt schön, die Kultur ist unglaublich, aber das ist fantastisch für eine Woche. Und vor allem, es ist die Attentate von 15. Unsere 15. Es hat wirklich die Stimmung verändert. Und jetzt ist der Gewalt immer eine Möglichkeit in Frankreich. Wir haben in kein anderen Land gibt es so viel Gewalt wie in Frankreich. Fast jeden eine Aggressivität.
In Rom ist es dort tatsächlich ein bisschen so, als würde man in einem großen Museum wohnen, so wie Leute es beschreiben?
Ich habe nur 2 Wochen für jetzt in Rom verbracht, dann musste ich reisen. Und wir leben nicht im Zentrum, aber nicht weit vom Zentrum. Aber es ist sehr römisch, wo wir leben. Aber jetzt gibt es keine Touristen, das ist, was ich verstanden habe. Aber die ersten 2 Wochen hatte ich nie die Zeit, im Zentrum zu gehen oder etwas anzugucken. Aber was ich mag, was ich die 2 ersten Wochen erlebt habe, es ist wirklich eine südliche Stadt. Man fühlt sich manchmal fast in Südamerika. Das gefällt mir natürlich. Es ist wirklich Süditalien, südliche Leute, wie sie sich bewegen, wie sie sprechen, was sie essen, wie spät sie essen und so weiter und so weiter. Was ich sehr mag, es ist diese südliche Way of Life.
Welche Art von Kunst ist dir wichtig?
Wenn ich reise für meine Bücher, normalerweise, weil es passiert, dass ich fast jeden Tag in ein Museum gehe. Das ist extrem Luxus. Und ich mag vor allem Malerei. Klassische Malerei, aber vor allem 20. Jahrhundert, vor dem Krieg, nach dem Krieg.
Hast du ein Lieblingsmuseum?
Spontan Kunsthistorisches Museum in Wien, weil ich auch Thomas Bernhard mag. Obwohl man kann nur ein Thomas Bernhard jede 2 Jahre lesen, sonst ist es ein bisschen zu dunkel. Das ist spontan, aber das ist mehr klassische Kunst. Als ich aus Straßburg-Elsass komme, mag ich sagen zum Beispiel Bayerler, die Stiftung Bayerler in Basel. Da haben immer tolle Veranstaltungen, aber es gibt etwas Fantastisches in Paris, es ist diese Kunstszene, alle diese Museen, es ist unglaublich, wie viele Ausstellungen. Ich mag den Pompidou, aber es gibt sehr viel. Buenos Aires zum Beispiel, der Malba, ist auch fantastisch.
Welchen Künstler bewunderst du am meisten? Gibt es da einen?
Spontan wieder, ich denke an Gauguin. Ich weiß, es ist nicht, ist ein bisschen gefährlich, Gauguin zu mögen, diese Tage, weil er hat wahrscheinlich mit sehr jungen Frauen geschlafen in Tahiti. Aber ich mag seinen Gest. Ich meine, Ende des 19. Jahrhunderts entscheidet, die Zivilisation zu verlassen, etwas anders zu sehen, zu fühlen und zu schaffen. Eine ganz andere Kunst. Ich bewundere das, ich bewundere seine Farbe, ich bewundere seinen Mut, in dem Ende der Welt zu gehen. Ein bisschen wie später die Expressionisten in Südozeanien gehen. Es ist interessant, am Ende des 19. Jahrhunderts gab es schon fast dieselbe Debatte als wie heute. Unsere Zivilisation ist tot, es ist zu mechanisiert und die Modernität ist gefährlich, Kapitalismus und so weiter. Aber es gab ein paar Künstler, die ihren Mut genommen haben und sind wirklich am Ende der Welt, neue Landschaften anzudenken. Und diese von Gauguin interessiert mich sehr.
Gibt es denn auch ein Kunstwerk, das du gerne besitzen würdest?
Besitzen? Wieder spontan vielleicht ein Malevich. Für eine lange Zeit mochte ich sehr gerne, was er während der Revolution oder dann mehr oder weniger dieser Konstruktivismus und die Idee von Modernität an der Zeit. So, das ist eine spontane Antwort. Obwohl später habe ich auch gefühlt, dass es ist auch ein totalitärer Ansicht auf der Welt. Es gibt keinen Mensch. Die Menschen sind verschwunden. Es gibt nur Objekt. Und die Objekte sind viel größer, noch viel größer. Es gibt nur Objekt. Aber plötzlich, ja, ich wäre nicht dagegen, ein Malevich zu Hause zu haben.
Das war die Folge 11 von Die Sucht zu sehen. Wir verabschieden uns von dem Autor Olivier Guess, freuen uns schon auf den nächsten Gast und auf Sie. In 2 Wochen auf griesebach.com, Spotify, YouTube und iTunes.